Ich habe gerade ein Haus angezündet und ich habe Angst, dass ich es wieder tue.
Ah ja, auch das werde ich auf meine unsichtbaren Schreibmaschine protokollieren.
Chapter 1. When we compare the individuals of the same variety or subvariety of our older cultivated plants and animals...
Lisa Simpson, you're under arrest for the teaching of non-biblical science.
There are so many worse crimes. Why are you persecuting me?
Well, we only have the manpower to enforce the last law passed. You know, it's not the best system, but... Well, in fact, it's pretty much the worst.
You live, you die! You live, you die!
In the old days, you would have been all over that. Ha ha!
Ja, manchmal fühlt sich die ganze westliche Welt so an, als würde Chief Wiggum auf sie aufpassen. Pedantische Verfolgung gesetzestreuer Bürger bei gleichzeitiger Nachlässigkeit gegenüber echten Kriminellen. Tyrannei von oben und Anarchie von unten. Und genau über jenes Thema habe ich einen kleinen Kaplakenband mit dem Titel Anarchotyrannei verfasst. Wenn auch ihr lesen wollt, was ich zu den Ursachen und dem Umgang mit diesem Phänomen zu sagen habe, dann folgt dem Link in der Videobeschreibung und bestellt euch dieses Buch beim Antaios Verlag. Anarchotyrannei, das Schlimmste aus beiden Welten, zusammengefasst vom Besten aus allen Welten. Ich erfreue mich des Selbstlobes, solange es für Weiße noch erlaubt ist. Ihr besucht mit euren Freunden eine entlegene Hütte im Wald. Beim Eintreffen bemerkt ihr, dass irgendetwas nicht stimmt, dass sich an diesem Ort etwas Anormales zugetragen hat. Der Keller des Hauses zeigt deutliche Spuren einer dort abgehaltenen schwarzen Messe oder eines vergleichbaren satanisch anmutenden Rituals. Von der Decke hängen tote Katzen, irgendwas wurde offenkundig in einem Pfahl verbrannt und auf einem Tisch liegt ein in schwarzes Plastik gehülltes, mit Stacheldraht umschlungenes Buch. Einer aus eurer Gruppe kann nicht widerstehen, nimmt eine Zange, zertrennt den Draht und reißt das Plastik in zwei. In dem Paket befindet sich, wie könnte es auch anders sein, ein allem Anschein nach in Menschenhaut gebundenes und mit Menschenblut geschriebenes Buch. Es enthält Abbildungen des Teufels oder irgendwelcher Dämonen und überall auf den Seiten hat jemand deutliche Warnung hinterlassen. Öffne dieses Buch nicht, lies nicht daraus vor, schreib nichts daraus ab. Ihr bemerkt, dass jemand zusätzlich Passagen aus dem Buch so heftig übermalt hat, dass sie nicht mehr zu entziffern sind. Naheliegenderweise nehmt ihr ein Stück Papier zur Hand, schraffiert mit Bleistift die verborgene Botschaft heraus und, was soll schon fucking schief gehen, lest sie laut vor. Wenig später endet ihr mit einer Nadel im Kopf und das einhellige Urteil der Geschichte lautet: verdient. Absolut verdient. Ab in die Hölle mit dir. Einige von euch werden die beschriebene Szenerie sicher wiedererkennen. Sie ist dem im Jahr 2013 veröffentlichten Film Evil Dead entnommen, welcher wiederum ein loses Remake des Horrorklassikers Tanz der Teufel aus dem Jahr 1981 ist. Und wenn man besagten Filmabschnitt sich heute bei YouTube anschaut, dann gibt es in der Kommentarsektion nur ein einziges Thema. Was zur Hölle stimmt mit dem verdammten Vollidioten denn nicht, sich derart zu verhalten? Selbst für das sonst sehr niedrige geistige Niveau von Horrorfilmprotagonisten scheint das schon eine arge Strapazierung der Glaubwürdigkeit, da sind sich alle einig. Und natürlich haben sie im Kontext des Filmes recht. Die Warnungen waren ja nun nicht gerade subtil und die Tatsache, dass sie allesamt völlig gedanken- und erklärungslos ignoriert wurden, stimmt einem dem Handelnden gegenüber nicht gerade nachsichtig. Sicher kann man immer behaupten, dass von dem Buch eine eigene magische Kraft ausgeht, welche den Willen des fahrlässigen Lesers getrübt hat, aber natürlich könnte man auf diese Weise einfach alles erklären in einer Geschichte, in welcher übersinnliche Elemente enthalten sind. Und doch, obwohl der Film sonst zwar nicht direkt schlecht, aber auch nicht besonders beeindruckend ist, ein Streifen mit halbwegs ordentlichen Horrorszenen, wenig Tiefgang, flachen Charakteren und leider auch vielen genretypischen cineastischen Klischees, welche man auf Basis jahrzehntelanger Konditionierung stets bereits im Vorhinein zu erahnen vermag, so ist mir die ganze Szene mit dem Buch vor allem deshalb im Gedächtnis geblieben, weil ich in dem Augenblick, da der Filmcharakter das Ding öffnete, sofort geahnt habe, dass ich persönlich ebenso Gefahr laufen würde, genau das Gleiche zu tun wie er. Dass auch ich in genau der gleichen unverständlichen Manier mich womöglich nicht davon abhalten ließe, die Inschrift abzupausen und laut vorzulesen. Aber warum ist das so? Angebracht wäre es, sich zu fragen, was ein christlicher Mensch täte, wenn er in eine vergleichbare Situation gestoßen würde, zumindest unter der Annahme, dass er tatsächlich noch Herr seines Geistes ist und ehrlich an Gott und Kirche glaubt. Er würde natürlich Abstand nehmen, unter der Überzeugung, dass die Kräfte des Teufels real sind und seine Seele auf dem Spiel stünde, wenn er sich leichtfertig zu deren Gehilfen machte. Was würde ein Normie tun, der vielleicht keinen festen Glauben hat oder sogar an der Existenz des Übernatürlichen zweifelt, aber mit dem ganzen Buch auch keine persönliche Ideologie verbindet? Auch er würde es wahrscheinlich weglegen, vermutlich aus reiner, den Umständen geschuldeter Furcht. In seinem Kopf entfaltet sich womöglich eine einfache Analyse in Anlehnung an die Pascalsche Wette. Wenn das Buch tatsächlich Dämonen beschwören kann, dann habe ich alles zu verlieren, wenn ich daraus vorlese. Wenn es eine Fälschung ist, dann habe ich immer noch nichts zu gewinnen. Also es besser weglegen. Die toten Katzen im Keller sind ja immerhin real. Also vielleicht stimmt hier tatsächlich etwas nicht. Aber dann gibt es da noch einen weiteren Charaktertypus, zu denen tatsächlich auch jener gezählt werden kann, der im Film die Beschwörungsformel spricht. Auch wenn eine ordentliche Ausarbeitung dieses Zuges natürlich unausgeführt bleibt. Der Zyniker und Atheist. Er muss alle Warnungen ignorieren, muss das Buch aufschlagen und daraus vorlesen, denn er kann die Vorstellung nicht ertragen, seinen eigenen wahren Glauben nicht unter Beweis gestellt zu haben, als es darauf ankam. Was fürchtet der Christ? Seinen Gott zu verleugnen, wenn es ernst wird. Nicht an einem ruhigen Sonntagmorgen in der Messe, sondern dann, wenn das Martyrium droht. Und ebenso muss der Atheist sich unter Beweis stellen, wenn ihm die Herausforderung begegnet. Für ihn, der seinen Unglauben oder seine Geistesschärfe oder seine rationale Furchtlosigkeit zu einem Teil seiner Identität gemacht hat, ist die Pascalsche Wette eine andere. Er verliert tatsächlich etwas, wenn er nicht aus dem Buch vorliest. Achtung vor sich selbst vielleicht, oder Gewissheit, die innere Ruhe, dass da nichts unter dem Bette lauern kann, vielleicht auch nur die Gelegenheit, eine wirklich neue Erfahrung zu machen, Zeuge von etwas wirklich Übernatürlichem zu sein. Warum liest du also nicht vor aus dem Buch, zynischer Freund? Wenn es hier tatsächlich einen Grund gibt, Angst zu haben, dann sind deine bisherigen Überzeugungen doch ein Schwindel gewesen, oder nicht? Gewissheit wartet nur auf der anderen Seite der Lektüre. Die Originalreihe Tanz der Teufel von Sam Raimi war mehr oder minder Klamauk-Horror. Das Remake nimmt sich selbst ernster, versucht mehr zu erschrecken, aber verharrt dabei in eben den üblichen Grenzen der physischen Bedrohung. Das Schlimmste, was uns gezeigt wird, ist der Tod der Protagonisten oder deren Bedrohung durch Schmerz. Dabei böte ja gerade die beschriebene Konstellation, das Aufeinandertreffen eines materialistischen Weltbildes und offenkundig übernatürlicher Begebenheiten, beste Grundlage, eine sehr interessante Charakterentwicklung zu porträtieren. Und man müsste dabei ja nicht mal auf das ganze herkömmliche Horrorspektakel verzichten, das die Leute oberflächlich dem Film näher bringt. Der wahre Grund, warum Evil Dead 2013 zwar ein Erfolg in der Kinokasse war, aber kein Kultfilm geworden ist, liegt genau in diesem bewussten Verzicht auf jede tiefere Mystik, jede eingehendere Beschäftigung mit der Stabilität der menschlichen Seele und jeder markanten Charakterzeichnung. Stellen wir uns einen Film vor, in welchem der Zyniker, der den Dämon versehentlich beschworen hat, versucht, der Dinge, die er da entfesselt hat, wieder Herr zu werden und diese auch in sein eigenes Weltbild zu integrieren. Nicht nur wäre das ein erfrischender Wechsel der Hauptprotagonistenperspektive weg vom Klischee des Lone Surviving Girls, es böte auch durchaus Raum für Philosophie, wie bereits gesagt, ohne dabei den drastischen Horror in irgendeiner Weise weglassen zu müssen. In der noch aktuelleren und noch minderwertigeren Fortsetzung der Reihe Evil Dead Rises aus dem Jahr 2023 wird eine Tonaufnahme abgespielt, aus welcher hervorgeht, dass ein Priester einst aus dem Buch der Toten vorgelesen und damit seine geistlichen Brüder dem Dämon hat anheimfallen lassen. Augenblicklich erscheint uns dies als die eigentlich viel interessantere Geschichte im Vergleich zu dem, was uns dann in der Haupthandlung präsentiert wird, wie eine progressive Stadtfamilie in ihrer Mietskaserne mit derselben Besessenheit umzugehen hat. Der arme, von Dämonen umringte Priester ist sofort viel mehr Sympathieträger und Interessenfokus als irgendwelche langweiligen Urbaniten. Vielleicht auch deshalb, weil seine Ansichten eben nicht so flach und vorhersehbar und tausendmal gezeigt sind. Der Exorzist etwa gibt sich in dieser Hinsicht viel mehr Mühe. Er konfrontiert die Glaubenskrise eines Priesters mit tatsächlich höllischen Ereignissen, auch wenn auf diesem Teil der Geschichte sicher nicht so sehr der Hauptfokus liegt. Die Macher von Evil Dead aber glauben nicht wirklich an die Möglichkeit des Übernatürlichen. Sie sind an dieser Option gar nicht im Kerne interessiert, halten sie implizit für ausgeschlossen und nur für ein Werkzeug, den physischen Horror auf die Leinwand zu bringen. Aber erst wenn man wirklich in Betracht zieht, dass es so sein könnte, dass übernatürliche Kräfte oder was auch immer Außergewöhnliches man da gerade konstruiert, existieren, beginnt man die richtigen Fragen für sein Skript zu stellen. Und nur sehr wenige Filme haben das je getan und noch weniger erfolgreich. H.P. Lovecraft zum Beispiel hat jene Spannung der Weltbilder besser erahnt und versucht, sie in seinen Werken zu verarbeiten. Wie ich finde, leider auch nicht immer in optimaler Weise. Seine Protagonisten fallen mir zu oft in Unmacht oder stürzen sich aus dem Fenster oder behaupten ihre seelische Belastung. Aber die Tiefenbehandlung, was es bedeutet, an etwas zu glauben und dann mit sehr realen Ereignissen konfrontiert zu werden, welche dies alles in Frage stellen, gelingt auch ihm nicht vollständig. Der Grund dafür ist meiner Ansicht nach, dass Lovecraft zwar ein erstklassiger Fantast, aber oftmals nur ein eher mäßiger Schriftsteller und Psychologe mit einem vergleichsweise statischen Repertoire an Szenenbau und Inhaltsvermittlung war. Dennoch werden wir über den Man aus Providence und seine Werke im Verlauf des Videos noch etwas zu sagen haben. Bevor wir weitergehen, aber noch ein anderes Beispiel bezüglich der intellektuellen Nachlässigkeit des modernen Kinos. Denn ein anderer kürzlich von mir geschauter Film mit ähnlichen Problemen ist der ein Jahr nach Evil Dead, also 2014, veröffentlichte Streifen As Above, So Below oder Katakomben in der deutschen Übersetzung. Auf der Suche nach dem Stein der Weisen begeben sich ein paar Altertumswissenschaftler und eine Gruppe Abenteurer in die Katakomben von Paris, jenem ausgedehnten Grabkomplex, der seit Jahrhunderten Millionen von Leichen bewahrt, und entdecken dort durch Zufall das Tor zur Hölle und nebenbei tatsächlich auch den sagenumwobenen Stein. Auch dieser Film ist an einigen Stellen wirklich gar nicht so schlecht, verliert sich aber ebenso gern in Klischees und relativ lahmen Versuchen, äußeren Schrecken zu erzeugen. Was den klaustrophobischen Horror anbelangt, so bleibt er deutlich hinter dem in ähnlicher Kulisse spielenden The Descent aus dem Jahr 2005 zurück. Und wo tatsächlich mehr als dieser punkten könnte, beim mythologischen, beim weltbildbasierten, da verpasst er seine Chance. Jetzt stelle man sich doch mal vor, man sei ein Wissenschaftler mit 2 Doktortiteln in Geschichtswissenschaften und auch einem Master in Chemie. Wie immer ist die Darstellung akademisch talentierter Leute äußerst subtil. Und dann entdeckt ihr auf einer eurer Expeditionen den buchstäblichen Eingang zur Hölle. In gewisser Hinsicht ist euer gesamtes bisheriges intellektuelles Leben über den Haufen geworfen und alles, worum sich der Film kümmert, sind bissige Gesichter an der Wand und Jumpscares. Was für eine verpasste Gelegenheit, sich wirklich mit dem Glauben und Materialismus und all dem auseinanderzusetzen. Aber warum erzähle ich das nun alles? Das soll hier ja keine bloße Filmkritik werden, sondern uns auf ein breiteres kulturelles Phänomen hinweisen. Als im 18. und 19. Jahrhundert sich der Gottesglauben als Selbstverständlichkeit in den intellektuellen Schichten Europas aufzulösen begann und der Atheismus seinen Siegeszug antrat, da erschien fast augenblicklich die irdische Utopie als Ersatz. Auf der soziopolitischen Seite vor allem in Form des Sozialismus und auf technischer Ebene letztlich als Hoffnung, Magie durch Naturerkenntnis doch noch real werden zu lassen. Die Wissenschaft ist dabei sogar recht weit gekommen und konnte ihr Prestige länger wahren als die Former des neuen Menschen. Wir sind heute tatsächlich in der Lage, Gold aus Blei zu erzeugen und haben damit den alten Traum der Alchemisten wahrgemacht. Natürlich nur in Quantitäten so gering, dass sie für keinen Menschen irgendeine praktische Rolle spielen. Doch kam mit den theoretischen und experimentellen Erfolgen der Wissenschaft und ihrer technischen Konsequenz in Form der Industrialisierung schnell der Gedanke auf, dass die Welt hier nicht nur etwas hinzugewonnen, sondern eben auch etwas verloren habe. Max Weber hat in seinem Vortrag unter dem Titel Wissenschaft als Beruf diesen Sachverhalt im Jahr 1917 wie folgt beschrieben. Zitat: Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Nicht mehr wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muss man zu magischen Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu erbitten, sondern technische Mittel und Berechnungen leisten das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als solche. Die Wissenschaft als der Weg zur Natur, das würde der Jugend heute klingen wie eine Blasphemie. Nein, umgekehrt, Erlösung vom Intellektualismus der Wissenschaft, um zur eigenen Natur und damit zur Natur überhaupt zurückzukommen. Als Weg zur Kunst vollends? Da bedarf es keiner Kritik. Aber man erwartete von der Wissenschaft im Zeitalter der Entstehung der exakten Naturwissenschaften noch mehr. Wenn Sie sich an den Ausspruch Swavadams erinnern, ich bringe Ihnen hier den Nachweis der Vorsehung Gottes in der Anatomie einer Laus, so sehen Sie, was die indirekt protestantisch und puritanisch beeinflusste wissenschaftliche Arbeit damals sich als ihre eigene Aufgabe dachte. Den Weg zu Gott. Wer, außer einigen großen Kindern, wie sie sich gerade in den Naturwissenschaften finden, glaubt heute noch, dass Erkenntnis der Astronomie oder der Biologie oder der Physik oder der Chemie uns etwas über den Sinn der Welt, ja auch nur etwas darüber lehren könnten, auf welchem Weg man einen solchen Sinn, wenn es ihn gibt, auf die Spur kommen könnte? Wenn irgendetwas, so sind sie geeignet, den Glauben daran, dass es so etwas wie einen Sinn in der Welt gäbe, in der Wurzel absterben zu lassen. Und vollends, die Wissenschaft als Weg zu Gott, sie, die spezifisch gottfremde Macht, dass sie das ist, darüber wird, mag er es sich zugestehen oder nicht, in seinem letzten Innern heute niemand im Zweifel sein. Erlösung von dem Rationalismus und Intellektualismus der Wissenschaft ist die Grundvoraussetzung des Lebens in der Gemeinschaft mit dem Göttlichen. Dies oder etwas dem Sinn nach Gleiches ist eine der Grundparolen, die man aus allem Empfinden unserer religiös gestimmten oder nach religiösem Erlebnis strebenden Jugend heraushört. Ob das Leben lebenswert ist und wann, danach fragt die Wissenschaft nicht. Alle Naturwissenschaften geben uns Antwort auf die Frage, was sollen wir tun, wenn wir das Leben technisch beherrschen wollen? Ob wir es aber technisch beherrschen sollen und wollen und ob das letztlich eigentlich Sinn hat, das lassen sie ganz dahingestellt oder setzen es für ihre Zwecke voraus. Doch dann mahnt Weber seine Zuhörer auch, aber für den Standpunkt, der den Intellektualismus, wie es heute die Jugend tut oder und meist zu tun nur sich einbildet, als den schlimmsten Teufel hasst, gilt das Wort, bedenkt, der Teufel, der ist alt, so wird es alt, ihn zu verstehen. Das ist nicht im Sinne der Geburtsurkunde gemeint, sondern in dem Sinn, dass man auch vor diesem Teufel, wenn man mit ihm fertig werden will, nicht die Flucht ergreifen darf, wie es heute so gern geschieht, sondern dass man seine Wege erst einmal zu Ende überschauen muss, um seine Macht und seine Schranken zu sehen. Wer dies Schicksal der Zeit nicht männlich ertragen kann, dem muss man sagen, er kehre lieber schweigend ohne die übliche öffentliche Renegatenreklame, sondern schlicht und einfach in die weit und erbarmend geöffneten Arme der alten Kirchen zurück. Sie machen es ihm ja nicht schwer. Irgendwie hat er dabei, das ist unvermeidlich, das Opfer des Intellekts zu bringen, so oder so. Wir werden ihn darum nicht schelten, wenn er es wirklich vermag, denn ein solches Opfer des Intellekts zugunsten einer bedingungslosen religiösen Hingabe ist sittlich immerhin noch etwas anderes als jene Umgehung der schlichten intellektuellen Rechenschaftspflicht, die eintritt, wenn man sich selbst nicht klar zu werden den Mut hat über die eigene letzte Stellungnahme, sondern diese Pflicht durch schwächliche Relativierung sich erleichtert. So also Max Weber. Wir bemerken, dass auch am Geschwindigkeitshöhepunkt der technischen Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur die Technik äußerst skeptisch rezipiert wurde, sondern auch die Sinnfrage sich sehr akut gestellt hat. Würde man aber einen Menschen aus der heutigen Zeit in die damalige Periode versetzen, es käme ihm, in gewisser Weise jedenfalls, wie ein Idyll der Einfachheit und der gesicherten Verhältnisse vor. Und so wollen wir genau das, was wir vorhin Filmen wie Evil Dead vorgeworfen haben, jetzt für unsere tatsächliche Gesellschaft tun und für einen Moment annehmen, es gäbe übernatürliche Kräfte und daraus die Konsequenzen ziehen. Ich glaube nämlich, wir werden sehen, dass Webers Entzauberung der Welt weniger mit dem Faktor der sogenannten Natürlichkeit zu tun hat, als man gemeinhin annehmen könnte. Mehr noch möchte ich die Frage in den Raum werfen, ob es überhaupt etwas wahrhaft Übernatürliches geben kann, ob sogenannte Magie tatsächlich grundsätzlich anders wirkt und funktioniert als Wissenschaft. Erinnern wir uns nun also an unser Eingangsbeispiel, die 2013er Version von Evil Dead zurück. Die Prozesse der Dämonenbeschwörung und auch jene der letztendlichen Teufelsaustreibung folgen festen Regeln, die recht genau im gefundenen Necronomicon Ex Mortis oder Naturum Demonto oder wie auch immer man das Buch nun nennen will, festgehalten sind. Das Heraufbeschwören der bösen Kraft wird durch einen Zauberspruch bewirkt und danach folgt eine Reihe von notwendigen Blutritualen und schließlich stehen dem Dämonenjäger einige Optionen zur Verfügung, den Zauber wieder zu bannen, etwa indem man das von Dämonen besessene Geschöpf in guter alter Mittelaltermanier verbrennt. Der Film stellt es explizit heraus, dass jene Gruppe von Leuten, welche für die toten Katzen im Keller verantwortlich ist, genau das gleiche durchgemacht hat wie die Protagonisten des Films. Dies aber bedeutet notwendigerweise Wiederholbarkeit. Und dies ist eigentlich bereits ein Grundpfeiler der materiellen Wissenschaften. Wie lautet die altbekannte Science-Fiction-Weisheit? Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und so würde für einen Menschen des 15. Jahrhunderts die Theorie der starken Wechselwirkung sowie deren technischer Konsequenz, die Beherrschung und Nutzbarmachung der Kernkraft, sich kaum weniger magisch ausnehmen als eine Dämonenbeschwörung und wohl auch nicht weniger gefährlich. Würden wir die Handlung jenes Streifens Evil Dead aber 50 Mal in Folge uns anschauen, stets mit derselben Prämisse und demselben Buch der Toten, aber neuen Protagonisten, so würden uns trotz der übernatürlichen Natur der Geschehnisse sehr schnell klare Regelmäßigkeiten auffallen. Auf eben dieser Regelmäßigkeit und der Beherrschung dieser Regelmäßigkeit basiert ja überhaupt erst die Existenz eines Zauberspruches oder eben auch eines ganzen Buches von magischen Beschwörungen. Regelmäßigkeit aber, also Vorhersagbarkeit, bedeutet nichts anderes, als einen Algorithmus oder eine technische Vorschrift zu besitzen, die Phänomene der Natur und entspringen sie auch vermeintlich dem Reich der Hölle zu kontrollieren. Ich behaupte also, würde es magische Kräfte wie jene, die im Film dargestellt sind, in unserer Welt geben, dann würde unsere Fähigkeit zur Rationalisierung die Gesetzmäßigkeiten der Dämonenwelt bald genauso erforscht haben wie jene der subatomaren Teilchen. Und Magie würde aufhören, Magie zu sein und einfach Eingang in den Reigen natürlicher Phänomene finden. Genauso wie ohne Verständnis und Erklärung eine Atombombe aufhört, technisches Instrument zu sein und für den Menschen des Mittelalters, jedenfalls bei Erstkontakt, magischen Charakter tragen muss. Entweder Gott existiert nicht und wir erkennen die Regeln der Natur ohne ihn, oder er existiert doch und hat die Regelmäßigkeiten der Natur kraft seines Willens eingerichtet. Die Erkenntnis und Aufzeichnung dieser Regelmäßigkeit und ihre Details sagt uns eigentlich gar nichts Konkretes über Gott und steht deshalb auch nicht zu seiner hypothetischen Existenz im Widerspruch, höchstens zu explizit ausformulierten Inhalten der konkreten Glaubenslehre. Abermals ist eine Lovecraft-Geschichte hier recht aufschlussreich. Im Fall des Charles Dexter Ward, Lovecrafts längstem Werk, wird das Leben eines Alchemisten und Hexenmeisters namens Joseph Curwen nacherzählt, dessen Tätigkeiten sich genau auf der Grenze zwischen dem befinden, was allgemein als Magie bezeichnet, und dem, was wir materielle Wissenschaft nennen würden. Zusammen mit ein paar über die ganze Welt verstreuten Verbündeten exhumiert Curwen Leichname, präziser deren essentielle Salze, um sie mit Hilfe chemischer Verfahren und magischer Beschwörungsformeln wieder aufzuwecken und sich selbst das ewige Leben zu garantieren. Curwen und seine Kumpanen wiederholen diesen Vorgang dabei so oft mit Leichen aller Zeitalter, welche sie immer wieder untereinander tauschen wie Baseball-Sammelkarten, dass auch hier sich bald die Frage stellt, was in dem Prozess denn überhaupt noch magisch sein soll. Wieso ist es Wissenschaft und Entzauberung der Welt, alles über die Grundkräfte der Physik herauszufinden, aber das Aufwecken der Toten nach einem präzise beschriebenen Verfahren bliebe immer übernatürlich und sozusagen verzaubert? Nein, nein, Freunde. Im totalen Chaos gibt es keine Regelmäßigkeiten, aber ohne Regelmäßigkeit kann kein Leben sich formen. Wo es aber Leben gibt, da ordnen sich die Dinge nach beschriebenen Prinzipien. Die Unterscheidung zwischen dem, was wirklich möglich ist, und dem, was wir uns zwar vorstellen können, in der Natur aber eben nicht realisiert sehen und somit Magie und Zauber nennen, ist immer nur temporär. Gäbe es Geister, dann hätten wir heute eben genauso eine Taxonomie der Gespenster, wie wir eine für Dinosaurier haben, und wir würden von Gespenstern sehr rasch nicht mehr als Magie sprechen. Ich behaupte also, eine Entzauberung hat möglicherweise stattgefunden, aber sie hat weniger etwas damit zu tun, dass wir herausgefunden haben, dass es keine Magie wie in Evil Dead gibt, sondern dass der Anteil des Unverstandenen, Unkontrollierten am Kosmos in Proportion zum bereits Kartografierten abgenommen hat. Diese Kondition aber ist unabhängig von der Existenz der Geister und Götter. Der beschriebene Drang, aus dem Buch der Toten vorzulesen, welcher auch meine Person ereilen könnte, ist also nicht grundsätzlich verschieden von dem viel generelleren Drang, an der Natur im Ganzen nichts Unverstandenes zu lassen. Und wenn Gott sich uns in eindeutiger Manier offenbaren würde, an jedem einzelnen Tag des Jahres, so würden wir doch auch darin Regelmäßigkeit finden. Möglicherweise sogar eine Regelmäßigkeit, die uns unerträglich schwer vorkäme, in einer herrischen Weise unser Leben dominierend. Lieber Herr der Hölle sein als auf ewig Sklave im Himmel, so lässt Milton es seinen Teufel sagen, und ich frage mich, ob nicht auch das ein oder andere Erdenkind so fühlen würde. Atheist nennt man sich, wenn man den Glauben an Gott und das Übernatürliche verliert. Wie nennen wir den Glauben daran, dass die Existenz dieser Dinge für unser Leben hier auf der Erde vielleicht weniger Unterschied macht als zunächst angenommen, jedenfalls auf die lange Sicht? Erneut möchte ich darauf hinweisen, dass ich hier keinen Kommentar über die reale Präsenz solcher Phänomene abgebe, sondern lediglich über deren psychologische Folgen spekuliere, genauso wie es Milton selbst in künstlerischer Form bereits getan hat. Wenn Gott oder die Kräfte des Übernatürlichen nicht tagtäglich mit einem neuen Wunder aufwarten, welches aus allen vorherigen Wundern nicht erschlossen werden kann, um die Leute bei Laune zu halten, dann konvergieren alle denkbaren Welten zu dem Punkt, an welchem wir jetzt stehen. Oder zu dem Punkt, an welchem wir in 1000 oder 10.000 Jahren stehen werden. Das ist hier meine zentrale Schlussfolgerung. Ich weiß, ich habe es schon des Öfteren getan, doch lohnt es sich, ein weiteres Mal auf die Spielereihe Halo zu verweisen. Die Religion der Sangheili sowie der eigene Auftrag wirken vor allem im ersten Teil durchaus wieder verzaubert, auch ohne herkömmliche Vorstellung von Magie, weil der Raum des Unbekannten in Form der Allianz, in Form der Forerunner-Artefakte, in Form der Flood und nicht zuletzt des gewaltigen, nun durch menschliche Maschinen erreichbaren Kosmos sich vergrößert hat. Die abnehmende Verzauberung über alle Fortsetzungen hinweg ist dann unweigerlich Folge der Tatsache, dass erneut der Gehalt der Regelmäßigkeit die Entdeckung von tatsächlich neuen Aspekten dieser Welt übersteigt. Andersherum wirkt Dantes göttliche Komödie auf mich trotz des eindeutig übernatürlichen Grundthemas eher weniger magisch als dieses Zukunftsszenario, weil wir eben sehr strikten Regeln und Prinzipien begegnen. Vergil, der Führer Dantes, setzt ihm in endlosen Beispielen auseinander, wie die Hölle funktioniert, wie man durch den Fegefeuerberg an die Pforten des Paradieses gerät und später werden auch noch die göttlichen Kristallsphären ausdifferenziert. Die gesamte Himmelsmechanik, die Physiker werden mir die Entlehnung verzeihen, findet sich in diesem mittelalterlichen Text wieder und als Konsequenz wirkt er auf uns vielleicht fantastisch, aber doch sehr wohl geordnet, eben wie die Erweiterung unserer von Naturprinzipien geleiteten Welt. Es ist da vielleicht auch kein Zufall, dass der Literaturkritiker Harold Bloom eben jene göttliche Komödie als den Übergangspunkt vom theokratischen Zeitalter der Literatur zum aristokratischen ansieht. Dieses dauert bis zum 19. Jahrhundert an, welches das demokratische Zeitalter hervorbringt und ins chaotische Zeitalter des 20. und 21. Jahrhunderts mündet. Ich bezweifle nun stark, dass ein menschlicher Willensakt, jedenfalls kein expliziter, das Zeitalter des Chaos wird beenden können. Auch die anderen Epochen wurden ja nicht am Reißbrett geplant. Die Entzauberung der Welt ist nicht einfach zurückzunehmen, denn sie ist mehr eine Konsequenz der Bewusstseinsreifung des Menschen und weniger Folge der vermeintlichen Existenz oder Nicht-Existenz übernatürlicher Phänomene. Genau deswegen ist dem Menschen das Zurückgehen in irgendeine Art der Kultur, solange kein äußerer, physischer Zwang vorliegt, auch nicht möglich. Wir können nicht zurück, nicht ins 8. Jahrhundert und wieder einfache Gläubige werden und nicht ins 3. vorchristliche Jahrtausend und das Nomadenleben. Geistig können wir es jedenfalls nicht, weil wir die Konsequenzen dieses Lebens und aller nachfolgender Dinge und Epochen bereits geschaut haben. Wir müssen nun durch unsere Epoche schreiten, ohne dass wir willentlich an den Grundbedingungen etwas ändern können und darauf warten, dass die Konsequenzen unseres Lebens Bedingungen schaffen, die tatsächlich so brennend sind, dass erneut Veränderung einkehrt. In christlichen Kreisen gibt es den Lehrsatz, dass man den Tag des jüngsten Gerichts nicht durch eigene Handlung herbeizwingen soll, weil man sich damit die Position Gottes anmaßt. Ähnliches könnte man auch über unsere Situation sagen. Man soll nicht aus einer Metaperspektive heraus den Wandel der Zeiten herbeitheoretisieren, vielleicht nicht so sehr, weil es anmaßend, sondern weil es illusorisch ist und wahrscheinlich auch zu lebensfern und kraftlos, als dass es viel Positives hervorbrächte. Geistiger Wandel, der tatsächlich stattfinden kann, muss auf der Hand liegen oder sich zumindest organisch ankündigen. Ein gänzlich noch nie gedachtes neues Staatssystem oder eine neue religiöse Ordnung liegen alles andere als auf der Hand. Eine Renationalisierung der Politik, ein Abbau des Managerialismus und eine Re-Rationalisierung der Wirtschaft schon eher. Und wenn das Ausbleiben eines höheren Endziels, einer Gottesvorstellung oder einer politischen Utopie ein Problem oder ein Hindernis darstellt, dann möchte ich noch weitergehen als Max Weber. Nicht nur glaube ich wie er, dass es keine gute Idee ist, auf einem solchen Wehmut hängen zu bleiben oder sich einfach von der Intellektualität lossagen zu wollen, so wie es die Studenten zu Webers Zeiten offenbar sich als Ziel gesetzt hatten. Mit dem Teufel alt werden ist in dieser Hinsicht eine gute Perspektive. Ich glaube aber darüber hinaus gar, dass darauf gehofft werden muss, dass das womöglich daraus entstehende Leiden und die Unzufriedenheit, welche Formen sie auch immer annehmen mögen, sich intensivieren. Denn nur dann kommen wir tatsächlich zu dem Punkt, an dem der Mensch den Kampfring wirklich betritt. In welche Welt wir auch immer hineingeboren wären, wir mussten an den Punkt gelangen, an dem wir nun stehen, oder zumindest an einen sehr ähnlichen. Und der einzige Zauber, der in der Welt verbleibt, ist jener, der als Resultat aller bisherigen Entzauberungen aufgetreten ist. Denn einzig dies ist neu und unbekannt. Diese Perspektive aber gilt für uns genauso wie für die Menschen des Mittelalters und der Antike. Ganz objektiv gesprochen sind sowohl die praktischen als auch die psychologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts größer als zu allen anderen Zeiten. Sicher sind sie unendlich viel komplexer als jene des Mittelalters, und daher halte ich die ewige Aversion gegenüber der Jetztzeit für wenig hilfreich. Die derzeitige politische und kulturelle Starre, die wir empfinden, ist nur temporär. Sie ist buchstäblich der liminale Raum, der von einem Einkaufszentrum zurückbleibt in jenen Tagen nach der Schließung des Betriebs, aber vor dem Abriss. Webers Studenten, die sich von der Intellektualität und Kultur lossagen wollten, um zu Sinn und Natur zurückzukehren, die laufen Gefahr, ihren Horizont erweitern zu wollen, sozusagen in die Breite zu streben, aber dabei aller Tiefe verlustig zu gehen, so wie es viele esoterische Gruppierungen und New Age-Bewegungen nach ihnen getan haben. Denn Tiefe braucht eben diesen Intellekt. Womit es da schnell endet, das sind sentimentale Vorstellungen, die man im Anglo-Raum als a mile wide and an inch deep charakterisiert. Und hat heutzutage nicht fast unsere ganze Kultur eben diesen Zustand angenommen? Es gibt so viel Spektakel wie nie zuvor, auch in Filmen wie Evil Dead, aber es fehlt eben an jener Tiefe, die ich hier heute zu umreißen versuchte. Und ich hege starke Zweifel daran, dass der Mensch jedes Mal eine Begründung im ganz Großen braucht, um im Kleinen und im Detail etwas zu erschaffen. Der Wille und die Liebe zum Detail sind eine Kraft in sich, und sie sind das praktische Maß, das unsere Kultur wohlgemerkt wieder besserer Möglichkeiten viel zu stark vernachlässigt. In meinem Video über subversive Zeichentrickserien hatte ich bereits auf die Figur des Jorge von Burgos verwiesen, aus dem Roman Der Name der Rose. Aus der Sicht dieser literarischen Figur ist die letztgültige Wahrheit der Menschheit bereits durch Jesus am Kreuz und die Evangelien vermittelt worden, und alles, was den gelehrten Mönchen übrig bleibt, ist sie bloß immer und immer wieder aufzubereiten, von Säkulum zu Säkulum. Ein Gedanke, welcher den Zuschauer, mich jedenfalls, nicht gerade mit Heiterkeit erfüllt, obwohl ihm ja eine sogenannte übernatürliche Welterfassung zugrunde liegt. Das allzu dauerhafte und prinzipielle Hadern mit den theoretischen äußeren Bedingungen der Welt ist, so meine ich, der verfehlte Wunsch einer in die Reife tretenden Menschheit, die vermeiden will, sich mit eben dieser Reife auseinanderzusetzen und abzufinden und sie in die Kulturgüter, die man erschafft, zu integrieren. Und ich fände es wünschenswert und angebracht, wenn wir über diese endlose Midlife-Crisis des modernen Menschen nun irgendwann einmal hinwegkämen.